ARD.
SWR Kultur. Forum.
Rechtsruck und Reformbedarf, was entscheidet die Europawahl? Mein Name ist Klaus Heinrich. Hört man auf Politikerinnen und Publizisten, auf Europa-Euphoriker und Verächter, dann steht bei den Wahlen zum Europäischen Parlament in dieser Woche mal wieder vieles, nein, alles auf dem Spiel. Frieden, Wohlstand, das ganze westliche Projekt. Es wird vor einem Wahlerfolg der nationalistischen Rechten gewarnt und zugleich bei den Konservativen über mögliche Bündnisse mit ihnen nachgedacht. Die Angst vor Masseneinwanderung und aggressiven autoritären Weltmächten wird nur noch durch die Furcht vor einem Wahlerfolg von Donald Trump getoppt. Welche politischen, wirtschaftlichen und strategischen Entscheidungen in der Europäischen Union stehen jetzt tatsächlich zur Wahl? Darüber diskutiere ich in diesem Forum auf SWR Kultur mit Sabrina Fritz. Sie ist die ARD-Hörfunk-Korrespondentin in Brüssel, mit dem Politikwissenschaftler Professor Dr. Herfried Münkler und mit Dr. Nikolai von Ondrazza, Forschungsgruppenleiter EU-Europa bei der Stiftung Wissenschaft und Politik. Herr Münkler, Sie haben vor 2 Jahren nach dem großflächigen Angriff der russischen Armee auf die Ukraine vom Ende der europäischen Nachkriegsordnung gesprochen. In dieser Woche wählen die Bürgerinnen und Bürger der Europäischen Union ein neues gemeinsames Parlament. Hat diese Wahl zumindest mittelbar Auswirkungen darauf, dass Europa, also die EU und vielleicht auch die NATO auf Dauer bereit sein werden, dieses Europa gegen die Aggression aus dem Osten zu verteidigen?
Das ist im weiteren Sinn wohl zu erwarten oder auch zu hoffen. Man kann sagen, es gibt natürlich eine Reihe von Parteien auf der nationalen Ebene, die dann in Europa relevant werden könnten, die eine Appeasement-Politik gegenüber Russland betreiben, also sagen, man solle sich eher an Russland anlehnen und die Ukraine sich selbst überlassen. Aber diese Parteien werden vermutlich nicht handlungsrelevant werden. Und Europa ist sowieso ja ein schwieriger Raum mit Parlament, Kommission und Ministerrat. Und politische Kompromisse müssen zwischen diesen 3 Spitzenebenen ausgehandelt werden. Also ist die Entscheidung über das Europäische Parlament nur in einem Bereich der Spitze eine Verschiebung, die sicherlich auch Auswirkungen auf die Kommission hat. Aber wir wissen ja auch vom letzten Mal, dass letzten Endes die Kommission nicht unbedingt aus dem Parlament besetzt wird, sondern auch in Verabredungen aus dem Ministerrat hervorgehen kann.
Es wird demnächst ja eine Friedenskonferenz zur Ukraine geben, ohne Russland und ohne China, Stand heute. Gleichzeitig wird über Szenarien in den europäischen Hauptstädten diskutiert, wie Selenskyj einem Frozen-Konflikt oder zumindest temporär einem Tauschland gegen Frieden zustimmen könnte. Zeichnet sich da schon so etwas wie eine neue Nachkriegsordnung ab?
Ja, das kann sein, nicht? Aber man muss sich vor Augen führen, dass wenn Putin als der Gewinner dieses Krieges vom Platze geht, dass dann im Prinzip die Kosten dieser Entscheidung nachgelagert sind. Nämlich erstens, Angriffskrieg ist entgegen dem, was in der UN-Satzung steht, nichts mehr, was verboten ist. Zweitens, Grenzen in Europa sind wieder mit militärischer Macht verschiebbar. Drittens, wir Europäer, Westeuropäer zumal, werden uns dann auf eine Migrationsbewegung von 5 bis 10 Millionen Menschen aus der Ukraine einzustellen haben. Und viertens, es wird vermutlich im europäischen Südosten vom Westbalkan bis zum Schwarzen Meer eine Reihe von Akteuren geben, die sagen, was der Putin kann, können wir auch, wenngleich in kleinerem Maßstab. Erdogan in der Türkei, Vucic in Serbien, vielleicht auch Orban in Ungarn werden sich darüber Gedanken machen. Das heißt, wenn man in der Weise agiert, dass man sagt, ja, okay, dann machen wir einen Frozen Konflikt daraus, was ja im Minsker Abkommen schon mal versucht worden ist, dann hat man nachgelagerte Kosten. Man spielt vielleicht die Probleme, die man jetzt hat, und die Streitigkeiten herunter. Aber es bricht dann hinterher über einem herein.
Die Solidarität in Worten und Taten, die Europa ja geleistet hat, indem es diesen Krieg geächtet und Millionen Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine schon aufgenommen hat und vor allem Waffen und Munition geliefert hat und weiterhin liefert. Frau Fritz, haben Sie den Eindruck, dass die einzelnen europäischen Staaten, aber eben auch das zu wählende politische Personal in Brüssel auch in Zukunft für diese Solidarität stehen werden?
Also die ist sehr unterschiedlich und das hängt sehr davon ab, wo man als Land geografisch ist. Wir sehen natürlich eine ganz große Unterstützung der osteuropäischen Länder. Auch in Berlin, muss man sagen, wird sehr viel mehr geleistet, als man vielleicht in der Öffentlichkeit wahrnimmt. Aber je mehr man in den Süden geht, also ich nehme jetzt mal Länder wie Griechenland, die volle militärische Waffendepots haben, aber nichts rausrücken, weil sie sich eher gegen den NATO-Partner Türkei schützen wollen, die sind doch sehr, sehr zurückhaltend. Und man muss wirklich nochmal sagen, was erreicht wurde bislang. Und Sie haben es gerade gesagt, schon viel Geld, Aufnahme von Flüchtlingen, auch immer wieder eine Unterstützung für Selenskyj. Das ist schon sehr viel Ursula von der Leyen zu verdanken, die wirklich vor allem in den letzten Jahren ihrer Amtszeit das zu ihrem großen Ziel erkoren hat, nach dem Green Deal. Darüber werden wir nochmal sprechen. Aber wenn sie, glaube ich, nicht immer wieder diese EU so antreiben würde, wie oft einen störrischen Esel, vor allem mit dem störrischsten Esel, nämlich Viktor Orban, dann hätte nicht so viel Solidarität stattgefunden, wie wir gesehen haben. Und ich glaube, das wird in Zukunft noch sehr viel schwieriger.
Herr von Drazza, Europa ringt ja derzeit um seinen Zusammenhalt in der und seiner Bedeutung in der Welt. Ist die Europäische Union als geostrategische Macht erkennbar, also in militärischer, diplomatischer, wirtschaftlicher Hinsicht? Oder muss sich Europa diese Rolle jetzt erst erkämpfen?
Europa muss sich diese Rolle mit Sicherheit erkämpfen, weil sie immer um den Zusammenhalt ringt, diese Europäische Union. Und wir sehen das vielleicht sehr gut in den beiden großen Konflikten unserer Zeit. Im Ukraine-Krieg, bei aller Kritik und Blick auf Viktor Orban, war die EU sehr geschlossen, was die Verabschiedung von Sanktionen angeht, was die Militärhilfe angeht. Da ist die EU eigentlich sehr stark, wie bei keinem anderen außenpolitischen Konflikt bisher zusammengeblieben. Wenn man nach Gaza und Israel schaut, ist es das komplette Gegenteil. Da erkennen manche Staaten jetzt Palästina an innerhalb der Europäischen Union. Es ist völlig umstritten, ob man eher Israel kritisieren soll oder eher die Hamas. Und hier sieht man, dass die Europäische Union immer nur so stark sein kann, wie es die Mitgliedstaaten zulassen. Und bei der gemeinsamen Bedrohung von Russland schafft man es einigermaßen, auch immer mit viel politischem Druck in Richtung Budapest, doch als EU zusammenzuhalten. Bei vielen anderen Konflikten ist das immer noch nicht der Fall. Das heißt, da ist noch ein sehr, sehr langer Weg zu gehen, bis die EU wirklich ein geopolitischer Akteur werden kann.
Welche Pression, Herr Münkler, ist eigentlich im Moment die schwerste für die Europäer? Die offene Aggression Russlands, die sich ausbreitende Macht Chinas oder die Angst vor einer Wiederwahl von NATO-Verächter Donald Trump?
Das ist schwer zu gewichten, weil da können sich die Gewichte quasi von Tag zu Tag je nach Sachlage verändern. Aber da Sie diese drei Punkte ansprechen, muss man sagen, dass genau das Zusammenwirken dieser drei Faktoren ist die Herausforderung Europas oder der EU, nicht? Sozusagen die fortgesetzten Formen nuklearen Säbelrasselns aus dem Kreml mit dem Ziel, die Europäer einzuschüchtern oder davon abzuhalten, die Ukraine zu befähigen, sich zu verteidigen. Jedenfalls das Level der Lieferungen von Waffen und Munition so niedrig zu halten und die Einsatzregeln so zu gestalten, dass Russland vielleicht nicht carte blanche, aber auf jeden Fall auf der Siegerstraße ist und die Eskalationsdominanz behält. Gleichzeitig die nicht mit militärischer Macht, sondern eher mit fiskalischer Macht erfolgende Durchdringung von Teilen der Europäischen Union, 17+1 Format und anderes, durch China, sozusagen Katzenpfotenpolitik, hätte Deng Xiaoping gesagt. Man hört es nicht, man sieht es kaum und sie sind doch da und setzen finanzielle Macht ein, um die in politische Abhängigkeit zu konvertieren. Das ist beobachtbar. Und die große Sorge, was wird eigentlich, wenn Trump wieder da ist und wir Europäer dummerweise die Zeit über weite Strecken verschlafen haben, um aus der ersten Präsidentschaft Trumps und der krachenden Verabschiedung der USA von einer nuklearen Garantie für Europa eigentlich nichts gemacht haben, nicht? Sondern zugewartet haben und darauf gesetzt haben, es wird schon wieder besser und wird wieder gut werden. Das, glaube ich, das Zusammenspiel dieser drei Faktoren ist das Problem. Denn wenn man sich vorstellt, Trump kommt an die Macht in den USA und er wird nicht sagen, ich erwarte von euch, dass ihr nicht 2, sondern 2,5% eures Bruttoinlandsprodukts in Verteidigungsausgaben steckt, sondern er sagt vielleicht, ich erwarte von euch, dass ihr ein ökonomisches Decoupling gegenüber China macht. Ja, was dann?
Aber ich will kurz zu Donald Trump etwas sagen. Ja. Also ich habe auch viele Jahre in den USA ja gelebt und gearbeitet. Und man muss sagen, er hat natürlich mit dieser Kritik an Europa total recht gehabt. Also es gibt ja dieses legendäre Abendessen mit dem NATO-Generalsekretär Stoltenberg, wo er sagt, das kann doch nicht sein. Wir müssen Europa gegen Russland verteidigen. Im Gegenzug macht Deutschland Geschäfte mit Russland, baut eine Pipeline, ist sozusagen Best Buddy mit Moskau und gleichzeitig muss Amerika so viel Geld für die Verteidigung Europas aufwenden und ihr macht nicht mal dieses 2%-Ziel, was man ja gemeinsam verabschiedet hat. Also ich will mal sagen, dieser Gleichklang, dieses Schrecken, dass plötzlich einer sagt, nee, so nicht, dann verteidigen wir euch nicht mehr, kombiniert natürlich mit dem Angriff auf die Ukraine, war wirklich ein Eimer eiskaltes Wasser, der wirklich über Europa ausgeschüttet wurde, aber der dazu geführt hat, dass Europa eben auch wach wurde.
Gleichzeitig hat aber Trump immer wieder Best Friend mit Putin gespielt, nicht? Vermutlich wäre er ja nicht an die Macht gekommen ohne entsprechende Unterstützung durch russische Hacker und andere.
Aber was nützt uns das, wenn Donald Trump jetzt wieder an die Macht kommt oder kommen könnte? Diskutiert Europa ernsthaft Szenarien, wie mit einem solchen Wahlsieger umzugehen ist?
Diese Diskussionen werden natürlich geführt, wahrscheinlich eher hinter verschlossenen Türen in den meisten europäischen Hauptstädten. Das Problem ist einfach, dass auf der einen Seite die Abhängigkeit, was den nuklearen Schutzschirm angeht, so fundamental ist, dass sie auch in einer Zeitperspektive von 10, 20 Jahren nicht zu bewältigen wäre, zumindest nicht sehr, sehr kurzfristig. Und auf der anderen Seite, dass Europa bisher und die europäischen Staaten gescheut haben, richtig Geld im Rahmen der Europäischen Union in die Hand zu nehmen. Und was durchaus sehr offensiv von französischer Seite beispielsweise jetzt vorgetragen wird, ist, dass die EU, ähnlich wie während der Corona-Pandemie, jetzt eigene Schulden bräuchte, um massiv in militärische Aufrüstung zu investieren. Und das ist etwas, wogegen sich Deutschland beispielsweise sehr, sehr stark noch gegen wehrt, weil es sagt, das wäre eine Aufgabe der Nationalstaaten. Und ich glaube, da sehen wir, dass diese Europäische Union in Militärfragen bisher nie dazu in der Lage war, große Würfe zu machen und immer im Schatten der NATO gelebt hat. Und das ist auch etwas, was ich befürchte, sich selbst nicht dann sofort ändern würde, wenn Donald Trump ins Weiße Haus einziehen würde. Und das ist vielleicht der letzte Aspekt. Donald Trump arbeitet ja sehr transaktional. Das heißt, er sagt, wenn ihr eure Verpflichtung innerhalb der NATO nicht erfüllt, dann schützen wir euch nicht. Und da mag es europäische Staaten geben, die sagen, okay, dann ist die Antwort mehr europäische Souveränität. Wir müssen mehr in unsere eigene Verteidigung investieren. Ich fürchte aber, es wird genug europäische Staaten geben, die sagen, okay, lieber Donald, lasst uns an einen Tisch setzen, wie kommen wir ins Geschäft? Denn wir brauchen eure Sicherheitsgarantien. Und damit kann er Europa sehr, sehr leicht auseinandertreiben.
Rechtsruck und Reformbedarf, was entscheidet die Europawahl, ist unser Thema heute im SWR-Kulturforum. Die Gegner eines proamerikanischen liberalen Europas kommen ja zunehmend aus den eigenen Reihen. Fast überall sind rechtspopulistische und rechtsextreme Parteien auf dem Vormarsch in Europa, deren nationalistische Ausrichtung sie zumindest in ihrer antieuropäischen Haltung eint. Herr von Ondarza, müssen wir tatsächlich mit einem Wahlerfolg der Rechten bei den Wahlen in dieser Woche rechnen?
Das ist sehr wahrscheinlich, zumindest wenn wir uns die Umfragen angucken, werden in vielen europäischen Staaten Rechtsaußenparteien zugewinnen. Allerdings würde ich gerade in außen- und sicherheitspolitischen Aspekten davor warnen, das überzuinterpretieren. Denn dieses Rechtsaußenspektrum ist tief gespalten. Wir haben gerade auch den Rauswurf der AfD aus ihrer Fraktion im Europäischen Parlament mitbekommen. Und gerade in außenpolitischen Fragen ist das so. Wenn wir uns zum Beispiel einer Giorgia Meloni angucken, aber auch die polnische Peace-Partei, das sind Parteien, die sind sehr, sehr stark auf der Seite der Ukraine, unterstützen das transatlantische Bündnis und sind selbst in Fragen der europäischen Zusammenarbeit bereit, mehr auf EU-Ebene in der Sicherheitspolitik zusammenzuarbeiten. Und deswegen glaube ich, dass es auch bei einem Wahlerfolg von Rechtsaußenparteien Verschiebungen eher geben wird in Politikbereichen wie der Migrationspolitik, der Klimapolitik, aber im Bereich der Außen- und Sicherheitspolitik doch mittlerweile zumindest ungefähr die Hälfte der Rechtsaußenparteien Brüssel sehr, sehr stark unterstützt und sagt, wir müssen auch auf europäischer Ebene handlungsfähiger werden, um unsere nationalen Interessen durchzusetzen.
Nun lässt sich Ursula von der Leyen offen mit der Partei der italienischen Ministerpräsidentin Meloni zu paktieren, um wiedergewählt zu werden als Kommissionspräsidentin. Ein gefährliches Spiel?
Ja, also Ursula von der Leyen hat ja für sich definiert, sie hat gesagt, es geht um drei Punkte. Die Parteien, mit denen sie zusammenarbeiten will, müssen pro Europa sein, sie müssen pro Ukraine sein und sie müssen die Rechtsstaatlichkeit einhalten. So, und jetzt kann man da mal durchgehen. Also sie sagt, für Italien gilt das. Sie arbeitet ja auch im Europäischen Rat, also wenn es um die Regierungschefs geht, schon mit Giorgia Meloni zusammen. Für Marine Le Pen und den Rassemblement National gilt es nicht. Das hat sie auch nochmal ausdrücklich gesagt. Und insofern ist da, wenn man so will, die Grenze. Und vielleicht auch nochmal doch zu den Mehrheitsverhältnissen. Also wenn man sich mal die letzten Umfragen anschaut, dann kommt so, also ich sag mal, alles rechts von den Konservativen auf ungefähr plus minus, sagen wir mal, 150 Sitze. Das ganze EU-Parlament hat 700. Aber wir sind natürlich auch noch weit von einer Mehrheit entfernt. Und insofern lässt sich Ursula von der Leyen ein paar Türen offen. Aber die jetzigen starken Parteien, die CDU, CSU, die Sozialdemokraten, auch die Liberalen, werden nach jetzigem Stand schon eine deutliche Mehrheit haben.
Es sind ja immer wechselnde Mehrheiten, aber es gibt ja praktisch schon so etwas wie ein konservativ-sozialdemokratisch-liberales Zentrum, das im Grunde genommen ja auch Ursula von der Leyen stützt. Kann man darauf verzichten oder will sie darauf verzichten, allen Ernstes?
Naja, also man muss halt gucken, kriegt sie alle Stimmen, dann würde es natürlich reichen, wenn alle von der CDU, CSU, von den Konservativen, alle Sozialdemokraten, was glaube ich schwierig wird, und alle Liberalen für sie stimmen würden, dann hätte sie kein Problem. Die Grünen haben ja auch bei der letzten Europawahl nicht für sie gestimmt und haben schon angedeutet, dass sie wieder nicht für sie stimmen würden. Aber was passiert eben, wenn es Abweichler gibt? Und wie Sie schon gesagt haben, man muss ja auch in Europa eigentlich jedes Gesetz, jedes Thema wieder für Mehrheiten sorgen und suchen. Und da glaube ich, hat sie einfach die Tür nach rechts etwas geöffnet. Aber ganz ehrlich, der Europarat, die Staatschefs spielen natürlich auch eine große Rolle. Und da sitzt Giorgia Meloni mit am Tisch. Da sitzt bald auch ein Vertreter der Niederlande mit am Tisch, die ja sehr stark nach rechts gerutscht sind. Also insofern, glaube ich, bleibt ihr gar nichts anderes übrig, als dort auch Gespräche zu führen.
Was würde denn ein zumindest Teilrechtsrutsch auf europäischer Ebene gar mit Machtbeteiligung durch die Wahl einer Kommissionspräsidentin wohl für die Ukraine-Unterstützung bedeuten, Herr Münkler? Gäbe das einen Zeitenwechsel?
Nein. Also das ist ja schon von Frau Fritz erläutert worden und auch von Herrn von Ardaza, dass da sagen es Unterschiede innerhalb der Rechten gibt. Welche, die politisch, innenpolitisch alles andere als liberal sind, die Pressefreiheit beschneiden, an den Gerichten ein bisschen herummanipulieren wollen, die aber in der Frage der Ukraine-Politik eine ziemlich eindeutige Linie beziehen, jedenfalls deklarativ. Schauen wir jenseits des Deklarativen drauf und fragen uns, wie viel ihres Bruttoinlandsprodukts investieren sie denn in die Ukraine-Hilfe, muss man sagen, Italien, Spanien und Frankreich sind da sehr zurückhaltend. Wenn man die reinen Zahlen anguckt, nicht? Also wenn, sagen wir mal, die Bundesrepublik 0,5% ihres Bruttoinlandsprodukts in diesen Bereich hineinsteckt, dann ist das bei Frankreich und Italien 0,01 oder 0,02. Das sind dann schon gravierende Unterschiede, aber das spielt jetzt bei der Europawahl eigentlich keine größere Rolle, weil da das Deklarative genügt. Und auf der nationalen Ebene müssen sie halt gucken, wie sie damit umgehen, ob sie einen semantischen Coup starten, wie das Macron getan hat, also das Wort Bodentruppen in den Mund genommen hat, aber sozusagen realpolitisch nach wie vor eines der Schlusslichter der Ukraine-Hilfe ist. Also insofern glaube ich, ist das nicht so relevant. Und was Frau Melonis Blinken nach rechts anbetrifft, würde ich sagen, das ist ja eine erfahrene Politikerin, die weiß auch, wie man Druck auf die Mitte ausübt, gegebenenfalls auf die Sozialdemokraten, ihr auch die Stimme zu geben, indem man einfach sagt, ich könnte gegebenenfalls auch mit anderen, nicht? Und das hat sie öffentlich gesagt. Und auf diese Weise ist natürlich der Druck dort erheblich gewachsen, sich zu überlegen, ob im entscheidenden Augenblick von der Leyen in eine Bindung mit den Melonis und anderen hineinzwingt oder aber sagt, nee, da schützen wir dich davor, dass du das machen musst.
Reden wir noch mal über die Themen dieses Wahlkampfs, die ja auch bestimmt werden, möglicherweise auch durch unterschiedliche Gewichtungen, abhängig vom Wahlresultat. Natürlich, dafür wird ja schließlich gewählt. Reden wir mal zum Beispiel über den Green Deal. Wir haben Hochwasser in Deutschland, man redet wieder von Klimawandel. Nicht so sehr im Europawahlkampf, man hat mal eher in den letzten Monaten den Eindruck, dass das Herzensthema von Ursula von der Leyen, Green Deal, langsam oder sicher verschwindet von der Agenda. Täuscht das, Frau Fritz? Spielen jetzt Wirtschafts- und Verteidigungsthemen einfach eine größere Rolle und Green Deal ist auf einmal nicht mehr so wichtig?
Ganz genau. Also das täuscht nicht. Das ist so. Das hat zwei Gründe. Einmal ihre Partei, die Konservativen, die gesagt haben, es reicht. Die Auflagen für die Wirtschaft sind zu groß. Die Wirtschaft stöhnt. Die Wirtschaft geht zugrunde, wenn das so weitergeht. Und insofern hat sie da umgeschwenkt. Nicht mehr Auflagen. Auch die Bauern mit großem Protest hier in Brüssel angetreten. Auch da wurden ja einige ganz schnell Entscheidungen zurückgenommen. Pestizide dürfen weiter eingesetzt werden. Es muss nicht so viel Brachland ausgewiesen werden und. Also da ist man sehr schnell umgeschwenkt, weil man einfach Angst gehabt hat, diese Wählerschicht zu vergraulen. Und ja, selbst die Grünen, muss man sagen, halten das Thema Klimawandel nicht mehr hoch. Auch da geht es um Sicherheit, um Zusammenarbeit mit rechts. Aber das Thema ist in diesem Wahlkampf sehr, sehr unpopulär. Selbst jetzt hier das Hochwasser hat das also aus meiner Sicht nicht groß geändert. Das ist wirklich eine ganz große Veränderung zum letzten Wahlkampf. Und das wird auch in den nächsten Jahren aus meiner Sicht keine große Rolle jetzt mehr spielen. Alles, was beschlossen wurde, bleibt, aber manches wird sogar zurückgedreht. Ich sage das berühmte Wort Verbrenner aus. Auch das kann ja sein, dass das nochmal aufgemacht und zurückgedreht wird.
Weil Herr von Ondarza auf einmal internationale Handelspolitik, das Abwehren der Chinesen, Protektionismus wichtiger sind als Green Deal?
Ich glaube vor allen Dingen, weil der Green Deal innerhalb der eigenen Partei von Ursula von der Leyen so unbeliebt geworden ist. Denn da waren viele Kompromisse mit, Sie haben vorhin die Mehrheitsbeschaffer genannt, mit den liberalen Sozialdemokraten, aber eben auch den Grünen dabei. Und ihre eigene Fraktion, die EVP, war schon lange unzufrieden mit dem Green Deal, hat ja auch versucht, gegen einzelne Beschlüsse eine andere Mehrheit zu finden, beispielsweise das Renaturierungsgesetz. Damit ist sie im jetzigen Europäischen Parlament noch gescheitert, aber sie will eben versuchen, im nächsten Parlament Mehrheiten auch mit Parteien rechts von sich möglich zu machen, gerade in der Klimafrage. Und das hat eben aus meiner Sicht vor allen Dingen diese politische Komponente und kommt dann auf die Frage der Wettbewerbsfähigkeit. Und das ist der zweite Aspekt Ihrer Frage, wo jetzt nach den vielen ambitionierten Klimagesetzgebungen die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit und der Wettbewerb mit China auf der einen und auch den USA auf der anderen Seite zum dominierenden Thema werden. Und wir haben viel über die Wahl gesprochen. Die europäischen Staats- und Regierungschefs bereiten aber auch eine sogenannte strategische Agenda vor, also sagen die Ziele der EU für die nächsten 5 Jahre festzulegen nach der Wahl. Die sollen noch im Juni verabschiedet werden. Und was man so aus Brüssel hört, werden da 3 Themen dominieren, und zwar Sicherheit und Verteidigung, Wettbewerbsfähigkeit und Demokratie, Rechtsstaatlichkeit. Und die Klimapolitik ist da zumindest nicht mehr als großer Prioritätspunkt für die nächste Legislaturperiode vorgesehen.
Herr Mückler, ist diese Wettbewerbspolitik, also die Frage, wie man sich gegenüber den USA und China, den beiden großen wirtschaftlichen Playern auf der Welt verhält, entscheidend für das Zusammenhalten der Europäischen Union? Wird es jetzt Zeit, sozusagen neue wirtschaftliche Schutzschirme, etwa durch Protektionismus, durch Schutzzölle und so weiter, zu errichten? Ist das Teil sozusagen des europäischen Abwehrkampfs, den es nicht nur bei der Verteidigungspolitik gibt?
Ja, man hat, glaube ich, begriffen, dass eine Offenheit im Verhältnis zu Ländern, die selber eine protektionistische Politik betreiben, das gilt vor allen Dingen natürlich für China und seine Subventionsstrategie, gilt aber teilweise auch für die USA und ihre Schutzzollpolitik. Wenn man da sozusagen bedingungslose Freihandelspolitik und vieles andere mehr macht, ins Hintertreffen gerät, nicht? Dass man sozusagen sich beide Armen auf den Rücken bindet, um in einen Ringkampf einzutreten, und dass das nicht besonders erfolgversprechend ist. Insgesamt kann man sagen, die große Zeit der Globalisierung und der Erwartungen an die Globalisierung ist sowieso vorbei. Die ist schon vorher vorbeigegangen mit Pandemie und den Problemen, die die globalen Handelsketten in diesem Zusammenhang aufgewiesen haben. Es gibt so etwas wie ein Versuch der Rückverlagerung von strategischen Komplexen, was weiß ich, Grundstoffe für Medizin, die nach Europa zurückgeholt werden, Chipfragen, Batteriebau und derlei mehr. Also ich würde das in die Formel fassen, die Herrschaft der betriebswirtschaftlichen Betrachtung globaler Verhältnisse ist vorbei und die großen Akteure, China, USA und Europa, jedenfalls in wirtschaftlicher Hinsicht, schauen stärker auf sich selber. Und dabei stellen die Europäer fest, dass sie nicht mehr so leicht technologisch führend sind, sondern dass sie in einen technologischen Rückstand, teilweise selbst gegenüber China, geraten sind und von daher gezielt Technologie und Industriepolitik machen müssen. Das spielt natürlich jetzt eine ganz zentrale Rolle. Und damit tritt die Frage der Dekarbonisierung und vieles andere mehr, das wurde ja gerade angesprochen, zwangsläufig in den Hintergrund.
Das passt eigentlich ganz gut nochmal zu dem vierten Wahlkampfthema, das es aus meiner Sicht gibt. Das ist nämlich, wie viel EU wollen wir? Und gerade auch die rechten Parteien, die ja sagen, wir müssen wieder was in die Staaten zurückholen. Und so, wie Sie gerade gesagt haben, Professor Münkler, wir holen es aus der Welt nach Europa. So sagen ja auch Staaten, wir müssen wieder Entscheidungen, Themen aus Brüssel in unsere Nationalstaaten zurückführen. Und diese Frage, muss ich sagen, die beschäftigt mich schon auch sehr intensiv. Was muss auf europäischer Ebene europaweit für 27 oder vielleicht irgendwann noch mehr Staaten geregelt werden? Und wo ist vielleicht doch auch Europa etwas da übers Ziel hinausgeschossen? Und wo muss man sagen, okay, das ist schon auch etwas, was Staaten selbst regeln wollen? Ich will ganz kurz mein Lieblingsbeispiel sagen. Das Ziel 2050, keine Verkehrstoten mehr in Europa, ist ein schönes Ziel. Aber unter diesem Ziel kann man natürlich, ich sag mal, von Helmpflicht für Fußgänger alles subsumieren, was sich EU-Bürokraten ausdenken können. Also ich denke mal, das passt schon ein bisschen, dass man sagt, wir müssen alles wieder ein bisschen in den Vorgarten zurückholen.
Aber ein entscheidender Punkt ist sozusagen nicht die Frage der Regelung, sondern gewissermaßen die Skalierung der Produktion, nicht? Also was weiß ich, wenn die Deutschen allein sagen würden, wir holen Batterieproduktion, Solartechnologie, Windtechnologie, Halbleiter vor allen Dingen zurück, dann würde sie das ökonomisch überfordern. Aber wenn Europa das gemeinsam macht, dann ist das im Prinzip schulterbar. Und dann ist man auch in der Lage, eine chinesische Konkurrenz und gegebenenfalls eine amerikanische Konkurrenz auszuhalten und damit es ihr aufzunehmen. Und das ist ein wichtiger Punkt. Die Frage der Regelungsdichte, das ist, dass da etwas zurückgegeben wird an die Nationalstaaten oder die Staaten, das ist völlig in Ordnung. Aber das andere ist, wenn man sozusagen im Bereich der Industrie- und Technologiepolitik und der avancierten Forschung glaubt, man könne da auf nationalstaatlicher Ebene agieren und es ernstlich mit China und den USA aufnehmen, dann ist selbst der mächtigste Akteur innerhalb dieses Ladens, die Bundesrepublik Deutschland, völlig überfordert.
Und es ist ja gerade die Bundesrepublik Deutschland, die unter dem Rückgang oder der Pause der Globalisierung am meisten leidet, weil es eben eine Exportwirtschaft ist. Das ist bei anderen Ländern in der Europäischen Union anders. Und da sind wir eigentlich auch wieder bei dem europäischen Thema. Dann geht es ja auch um die europäische Verfasstheit. Wie halten wir es mit Handel untereinander? Klar, Freihandel. Aber wie halten wir es beispielsweise auch mit unserem Kapitalmarkt? Wie halten wir es mit unserer europäischen Haushaltspolitik, sprich Eurobonds, die ja tatsächlich wieder zur Diskussion standen von Präsident Macron. In Deutschland schrillen dann sofort die Alarmglocken, Herr von Ondarza. Ist das nicht eines von den Subthemen, die in den nächsten 5 Jahren auch wieder verhandelt werden, im Europaparlament, aber wahrscheinlich noch mehr im Rat und in der Kommission?
Ja, ich glaube, das wird sehr viel schneller kommen, denn diese Frage, wie man diese Aufgaben, die Transformation im digitalen Bereich, aber eben auch die Wettbewerbsfähigkeit und im Sicherheits- und Verteidigungsbereich die Investitionen finanziert, die wird sich ganz akut schon nach den Wahlen stellen. Und da erwarte ich, dass eine der großen Debatten, die auf Deutschland zukommen, die Frage ist, Deutschland spricht sich häufig dafür aus, dass mehr Aufgaben auf europäischer Ebene übernommen werden. Aber wo soll das Geld herkommen? Und sollte die EU nach diesem Wiederaufbaufonds, der in Corona-Zeiten aufgelegt worden ist, eben nicht auch für diese anderen großen Aufgaben eigene Mittel aufnehmen, um hier den Wettbewerb mit anderen globalen Großmächten eingehen zu können? Und da, glaube ich, braucht auch Berlin eine überzeugendere Antwort, als einfach nur zu sagen, wir wollen das rechtlich nicht, sondern auch die Frage beantworten muss, wie kann die Europäische Union mehr gemeinsame öffentliche Güter bereitstellen, wenn wir nicht bereit sind, ihr dafür mehr finanzielle Mittel zur Verfügung zu stellen. Ich würde gerne aber auch noch einen weiteren Aspekt kurz kommentieren, und das ist die Frage mehr oder weniger Europa in diesem Wahlkampf. Ich finde es sehr auffällig, dass mit Ausnahme der AfD fast alle anderen Rechtsaußenparteien in Europa mittlerweile Abstand genommen haben von Austrittsfantasien oder der Forderung nach einem Auseinanderbrechen der Europäischen Union. Selbst der Rassemblée Nationale, selbst der niederländische PVV sagt mittlerweile in seinem Koalitionsvertrag, wir wollen in der EU bleiben, wir wollen auch gemeinsam einige Aufgaben auf europäischer Ebene übernehmen. Und deswegen, glaube ich, haben wir wirklich einen qualitativen Unterschied zu den Wahlkämpfen von 2019 und 14, wo es noch diese Austrittsdebatten gab, dass eigentlich mittlerweile viele Rechtsaußenparteien die EU als Spielfeld für sich entdeckt haben, nicht mehr mit dem Ziel, sie einzureißen, sondern sie nach ihrem Bild umzubauen in eine Festung Europas, die gemeinsam nationale Interessen stützt.
Festung Europa, hat das was mit dem Scheitern des Brexit zu tun?
Das hat viel mit dem Scheitern des Brexits zu tun, aber auch mit dem Ziel der Regierungsfähigkeit. Also gerade Marine Le Pen, die zweimal gegen Macron verloren hat, hat für sich eingesehen, sie wird die französische Mittelschicht nur überzeugen können, wenn sie von Forderungen nach einem Austritt vom Euro oder der EU Abstand nimmt. Das heißt nicht, dass sie sich vollkommen gewandelt hat, aber dass sie die EU jetzt eher als Mittel interpretiert, um Migration zu begrenzen, um Grenzen dicht zu machen, aber auch um protektionistische Maßnahmen umzusetzen. Und das ist ein ganz anderes Vorgehen, die EU nicht mehr als Feindbild, sondern als im Grunde ein weiterer Hebel, um aktive protektionistische oder sogar illiberale Politik zu machen. Und ich finde, das macht auch diesen Wahlkampf etwas schwieriger in vielen anderen europäischen Ländern, wo Rechtsaußenparteien sicherlich ihren Schrecken im Europawahlkampf verloren haben, weil sie eben nicht mehr für ein Ende der Europäischen Union, sondern für eine andere Europäische Union stehen, die dann den Wählern ein alternatives Angebot machen.
Tarnen die sich nur vor, Fritz?
Naja, also ich würde mal sagen, in jedem Land gibt es andere Gründe, andere Argumente. Also in Schweden ist es die Kriminalität, in Frankreich ist es eine Alternative zu Macron. Also ich stimme dem schon zu, dass man ein anderes Europa will, aber das Spektrum ist schon sehr breit und das Extreme ist vielleicht wirklich, dass wir auch in Deutschland erleben. Eigentlich ist es ja ein ganz positiver Ausblick, finde ich, den wir gerade auch angerissen haben, nämlich, dass man sagt, okay, wir haben klimatechnische Entscheidungen getroffen, klimaneutral bis 2050, das Ziel steht ja, daran können wir arbeiten, aber wenn wir es jetzt schaffen würden, den Kontinent auch wirtschaftlich stark zu machen, ja, mit all dem, was Sie gerade gesagt haben, Professor Münkler, was wir herholen, dass wir moderne Technologien, moderne Energiegewinnung, all das ist ja schon angelegt, man müsste es jetzt nur zusammenführen, dann wäre das natürlich auch eine Wahnsinnswirtschaftskraft. Und ich frage mich manchmal, warum es so schwer ist, weil es gibt natürlich schon auch viele Kräfte, die da in unterschiedliche Richtungen ziehen. Und das wäre natürlich schon auch eine große Chance, vielleicht ja auch für die nächste EU-Kommission. Also vielleicht geht es ja auch gut aus.
Wie kann das sein, dass in Zeiten wie diesen, wo tatsächlich über Krieg und Frieden verhandelt wird, über die Existenz des westlichen Projekts, wenn man es mal ganz pathetisch ausdrücken will, es so eine Inhaltslosigkeit bei den Wahlkämpfern gibt?
Ja, das hat sicherlich auch mit dem Einfluss der Agenturen auf die europäischen Parlamentswahlen zu tun. Die Agenturen, die gewissermaßen, jedenfalls bei den Parteien der Mitte, das so abschleifen, die Profilbildung, dass man eher ein Wohlfühlempfinden gegenüber Europa generiert als die Frage alternativer, schwieriger, umstrittener politischer Entscheidungen ins Zentrum zu stellen. Das, würde ich sagen, ist das Zusammenspiel von Demoskopie und den Agenturen, die die Wahlkämpfe planen und auch sozusagen so Slogans sich ausdenken, die möglichst nichtssagend sind, aber dann doch so einen gewissen Effekt für die Leute haben. Ach ja, ist auch ganz gut, soll ich nichts dagegen haben. Ob das hinreichend ist, genügend Leute an die Wahlurne zu bringen, das muss man sehen. Also ich bin sehr unzufrieden im Prinzip mit dieser Art von Wahlkampf, weil das so Erwartungen weckt. Brüssel liefert, Politik liefert. Eigentlich dieser Begriff des Lieferns ist das Gegenteil dessen, was Demokratie ausmacht, wo ja doch der Akzent sehr stark auf den Input der Bürger gelegt wird, während hier so kommuniziert wird, Output, nicht? Brüssel muss liefern und wenn es nicht geliefert hat, dann sind wir unzufrieden und wenden uns in mürrischer Indifferenz wieder ab. und derlei mehr. Ein bisschen ist dieser Wahlkampf auch eine verpasste Chance, deutlich zu machen, was die Alternativen sind und worum es geht.
Haben die Parteien, Frau Fritz, Angst vor den Wählern, wenn sie einen Wohlfühlwahlkampf macht, in Zeiten, in denen es für Wohlfühlen wenig Gründe gibt?
Ja, das denke ich ganz bestimmt. Also ich meine, es sind ja keine schönen Themen. Nochmal Krieg und Frieden, Umgang mit Putin, das wäre ja auch ein Thema, ja, gerade auch für Deutschland, wo man wirklich sich mal auseinandersetzen kann, wie sieht die Geschichte aus, wie sieht die Zukunft aus, was gibt es für Möglichkeiten, auch sozusagen, man kann auch alles mal aussprechen, gibt es eine Chance für Friedensverhandlungen, was wäre der Preis, also das wäre ja eigentlich eine ganz sinnvolle und wichtige Debatte, wo am Ende dann auch jeder auch einfach was mitnimmt. Und da stimme ich Ihnen total zu, so eine Chance jetzt zu verpassen und zu sagen, ja, irgendwie werden wir das schon lösen und hinkriegen und so, das ist nicht gut. Also allein dieses Thema hätte eigentlich schon einen Wahlkampf getragen. Und klar, ich meine, der Klimawandel ist auch nicht weg und wie viel Europa wollen wir, aber es ist offenbar nicht gewünscht. Es gibt ein Feindbild, muss man schon sagen, das sind die Rechten, gegen die grenzen sich alle ab. Und natürlich auch mit dem Gewaltvorfällen im Wahlkampf, Angriffe gegen Politiker. Also ich glaube, alles ist darauf ausgerichtet, das Ganze möglichst unaufgeregt durchzuziehen jetzt. Und man darf wirklich gespannt sein auf die Wahlbeteiligung, auf die Ergebnisse, ob das funktioniert hat, dass dann genügend Menschen auch das Gefühl haben, es ist wichtig, dass ich zur Wahl gehe, meine Stimme zählt. Und mir gefällt das Bild sehr gut, also Stimme gegen Lieferung, diese Rechnung ebenso aufgeht.
Herr von Ondarzai, welche Themen vermissen Sie im Wahlkampf?
Ich glaube, das große Thema, was ich vermisse, ist die Frage der Erweiterung und zukünftigen Ausgestaltung der Europäischen Union. Das wird fast völlig umgangen. Die EU hat ja im Dezember letzten Jahres entschieden, Beitrittsgespräche mit der Ukraine aufzunehmen, den richtigen Beginn dieser Beitrittsgespräche jetzt aber erstmal auf Juni verschoben, um keine Störgeräusche im Wahlkampf zu haben. Und da sieht man, das ist ein Thema, was die Regierungen offensichtlich nicht im Wahlkampf diskutieren wollen. Und das wäre für mich ist eigentlich eine der Hauptaufgaben für die nächste Legislaturperiode. Und im Wahlkampf merkt man davon gar nicht. Nichtsdestotrotz will ich ein bisschen widersprechen. Ich finde, gerade im Vergleich zu den früheren Europawahlkämpfen haben wir wenigstens ein bisschen mehr inhaltliche Unterschiede. Ich erinnere mich an die Wahlkämpfe 2014, 2019 oder noch früher. Da ging es eigentlich nur darum, dass alle Parteien sagten, sie wollen ein bisschen mehr Europa und alternative Angebote gab es in Deutschland vor allen Dingen fast gar nicht. Und jetzt hat der Spiegel beispielsweise vor kurzem gefragt, kann ich gegen das Verbrenner ausstimmen? Und das ist etwas, wo es tatsächlich mal auch alternative Angebote aus dem demokratischen Spektrum für die deutsche Europapolitik gibt. Und daher würde ich sagen, ja, es ist im Vergleich zum Bundestagswahlkampf immer noch inhaltsarm, aber es ist reicher an Diskursen als frühere Europawahlkämpfe und es gibt alternative Angebote, die die Bürgerinnen und Bürger wählen können. Das ist zumindest ein Fortschritt, den ich nicht unerwähnt lassen wollte.
Sie sagten eben, in Deutschland gäbe es kaum einen Wahlkampf sozusagen um die Frage der europäischen Vertiefung. Ich erinnere mich an einen Wahlkampf der CSU unter Gauweiler war das, glaube ich, der als Spitzenkandidat angetreten ist und einen dezidierten EU-kritischen Ansatz gewählt hat und damit fürchterlich baden gegangen ist. Liegt es vielleicht auch daran, Herr Münkler, dass die Erfahrung ist, dass die Deutschen doch eigentlich nicht EU oder Europa begeistert sind, aber doch ganz zufrieden sind und schon wissen, was sie an den europäischen Institutionen haben, gerade auch wenn man an den Wirtschaftsstandort Deutschland denkt.
Ich denke schon, dass das eine Rolle spielt und man kann vermutlich auch sagen, bei einer niedrigen Wahlbeteiligung werden vor allen Dingen diejenigen zur Wahl gehen, für die Europa was bedeutet und das heißt dann eher eine proeuropäische Gestimmtheit. Es gibt ganz viele, die ständig meckern, wenn sie Brüssel oder Europa hören, aber das in einem hohen Maße auch diejenigen, die dann gar nicht zu dieser Wahl gehen. Das könnte dabei eine Rolle spielen, dass man sozusagen diese Ecke der AfD überlässt, die natürlich auch noch einen Wahlkampf führt ohne einen Spitzenkandidaten, die sie verstecken muss. Und von daher bin ich, was das deutsche Ergebnis anbetrifft, eher zuversichtlich. Was das europäische Ergebnis anbetrifft, weniger, wenn ich bedenke, dass selbst so ein grundliberales Land, ich bin ja schon ein bisschen älter, mag deswegen vielleicht ein Griff in die Vergangenheit gewesen sein, wie die Niederlande, ja, jetzt eine tendenziell rechte und rechtspopulistische Regierung bekommen haben.
Ein Thema interessant, was ja gar nicht eine große Rolle jetzt mehr im Wahlkampf spielt, ist eigentlich trotzdem die Migration, ja, also das große Aufregerthema für Europa, das große Aufregerthema für die rechten Parteien. Und klar, es gibt ja den Migrationspakt, also man hat jetzt erstmal ein Gesetz verabschiedet, das man jetzt noch umsetzen muss. Hat ja sehr viele Elemente, aber das hat natürlich auch wenn es natürlich immer erwähnt wird, aber es ist nicht mehr so ein Kernthema, wie es schon bei anderen Wahlkämpfen war. Und damit, glaube ich, fehlt auch so ein, ja, ich kann es nur noch mal sagen, so ein Kernthema, was eben sehr oft auch mit Europa verbunden wurde. Aber das lag vielleicht auch einfach daran, dass man da ja noch mit viel Druck dann auch noch zu einem Abschlussergebnis kam.
Europa hat geliefert in diesem Punkt. Vielleicht liegt es ja auch daran. Das könnte ja auch eine positive Erzählung sein. Oder ist den Europäern doch letztlich ein bisschen peinlich, dass sie sich so dermaßen abschotten von der Welt und aus dem Mare Nostrum sozusagen einen europäischen Burggraben machen?
Naja, man hat zumindest den rechten Parteien damit ein Thema nicht ganz entzogen, aber zumindest total die Schärfe genommen. Also insofern kann man sagen, ist das gelungen. Und jetzt, wie gesagt, steht ja jetzt erst am Anfang, jetzt muss es ja umgesetzt werden mit den Lagern, die gebaut werden und so weiter und so weiter. Also das Thema wird schon wieder zurückkommen.
Der Herr Münkler, was wären denn aus Ihrer Sicht die wichtigsten Aufgaben, die das neue Europaparlament und die anderen europäischen Institutionen, die ja noch sehr viel mächtiger sind, wie man weiß, das haben wir jetzt gar nicht mehr diskutiert, sonst immer gerne Thema bei Europawahldebatten. Was müssen die liefern? 1, 2, 3 Punkte für die nächsten 5 Jahre aus Ihrer Sicht.
Also aus meiner Sicht sagen die Linie, die Frau von der Leyen, die vermutlich die politischste Chefin der Kommission, die es bislang gegeben hat oder den es bislang gegeben hat, es verfolgt hat, nämlich Europa zunehmend als einen politischen Akteur und nicht nur als einen umtriebigen Regelgeber zu positionieren, also tendenziell herzustellen, dass Europa mit einer Stimme spricht. Und wenn man darüber die Erfahrung macht, dass Europa, nicht um eine Formulierung von Jean Asselborn aufzugreifen, nicht nur ein Payer, sondern auch ein Player ist, dann ist das eigentlich eine gute Möglichkeit, so auch etwas wie ein kollektives Selbstbewusstsein der Europäer und eben nicht nur ein Bedürfnis nach möglichst deutlicher Distanzierung von Europa bei den Menschen in Europa aufkommen zu lassen. Das würde ich sagen, das ist das Wichtigste. Und dann gibt es noch eine Reihe von Agententhema, die man aber jetzt nicht im Einzelnen aufführen muss.
Ihr zentrales Thema, Herr von Ondarzav, oder Ihre zentrale Aufgabe, die Sie der Europäischen Kommission bzw. dem Parlament stellen würden gerne für die nächsten 5 Jahre?
Ich glaube, ich würde auch auf dieser übergeordneten Regelebene bleiben und von der Handlungsfähigkeit sprechen. Wenn wir jetzt an die Wahlen 2019 denken, was seitdem passiert ist, Covid-Pandemie, Angriff Russlands auf die Ukraine, der Gaza-Krieg, vieles mehr. Ich glaube, da war vor allen Dingen eine schnelle und entschiedene europäische Handlungsfähigkeit gefordert, auch mit gemeinsamen Mitteln. Und ich glaube, das ist die Aufgabe jenseits dieser einzelnen Bereiche, Wettbewerbsfähigkeit, Klimapolitik, Migration und so weiter, dass die EU in der Lage sein muss, schneller gemeinsame Entscheidungen zu treffen und die dann auch mit gemeinsamen Mitteln zu unterfüttern. Und diese Handlungsfähigkeit ist, glaube ich, die Aufgabe zu stärken in der nächsten Legislaturperiode.
Und aus der Sicht des politischen Maschinenraums Europas in Brüssel, Frau Fritz?
Ja, schon ein bisschen auf die Ausgaben und die Bürokratie zu achten. Also der ist schon gewaltig, dieser Maschinenraum hier. Aber ich würde mir wünschen, dass egal wer jetzt wie für dieses Europa stimmt, die Menschen nach wie vor das Gefühl haben, dass sie in diesem Europa zu Hause sind, dass sie mitgenommen werden, dass ihre Stimmen gehört werden, dass sie sich nicht abwenden von diesem Europa. Das, glaube ich, wäre für die Zukunft eigentlich wichtig für diesen Kontinent. Und dass man sagt, wir sind schon für euch da, wir versuchen das Beste in der Zukunft rauszuholen, wirtschaftlich, politisch, militärisch und die Menschen einfach mitzunehmen in diesem von, ich sage jetzt mal, Palermo bis hoch nach Finnland, Schweden. Das wäre schon mein großer Wunsch, dass das der bei allen Machtspielen der nächsten Kommission gelingt.
Und weil Sie nur USA-Korrespondentin waren, als Donald Trump gewählt wurde, wenn er jetzt wiedergewählt wird, würde das aus Ihrer Sicht was bedeuten für Europa?
Also man hat ja schon mal 4 Jahre Trump überlebt, man wird auch die nächsten 4 Jahre Trump überleben, dann ist es ja auf jeden Fall vorbei. Es werden jetzt schon Fäden gesponnen, es wäre sicher nochmal eine andere Regierung als die erste, aber ja, am Ende wird man auch da mit dealen, sage ich jetzt mal, es wird alles vielleicht ein bisschen komplizierter. Also das würde Europa jetzt nicht sprengen, es wäre ein bisschen anstrengender, aber keine sehr, sehr große Gefahr aus meiner Sicht.
Das war das Forum auf SWR Kultur zum Thema Rechtsruck und Reformbedarf. Was entscheidet die Europawahl? Es diskutierten Sabrina Fritz, ARD-Hörfunkkorrespondentin in Brüssel, der Politikwissenschaftler Professor Dr. Herbert Münkler und Dr. Nikolai von Ondarza, Forschungsgruppenleiter EU-Europa bei der Stiftung Wissenschaft und Politik. Und mein Name ist Klaus Heinrich.